Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Kontext mit einem europäischen Thema. Solange die Opfer nicht gefunden seien, solange könne es keine Versöhnung geben, sagen Bosniakinnen, deren Männer im Krieg im ehemaligen Jugoslawien zwischen 1992 und 1995 verschwunden sind. Die Ethnologin Anja Sieber hat mit Frauen im ehemaligen Kriegsgebiet Gespräche geführt und erfahren, wie diese die jüngste Kriegsvergangenheit bewältigen. Hören Sie dazu die Sendung von Sabine Bitter.
Come on, yes, thank you.
Wir alle suchen immer noch unsere Verschwundenen. Und wissen Sie, das Schlimmste ist, dass es die anderen sind, die wissen, wo die Massengräber sind. Also sollen sie sagen, wo sie sind, damit wir uns beruhigen und die Vermissten beerdigen können, wie es sich gehört. Es wird immer noch verheimlicht, was sie gemacht haben. Aber ich weiß, dass es irgendwo diese Knochen gibt, nur weiß ich nicht wo. Aber, hey du da, du warst damals da. Sag mir, wo die Knochen sind.
Nachts leidet sie unter Albträumen und Schlafstörungen, tagsüber ist sie ruhelos. In die Zukunft kann sie nicht blicken, zu sehr hält sie die Vergangenheit fest. Ena Begovic ist eine der 35 Frauen, mit der die Ethnologin Anja Sieber 10 Jahre nach dem Ende des Bosnienkriegs Gespräche geführt hat. Sie tat dies im Rahmen eines Forschungsprojekts der Universität Bern, das vom Schweizerischen Nationalfonds unterstützt worden ist. Jetzt hat die Wissenschaftlerin die Erfahrungen der Frauen in einem Buch zusammengetragen und ausgewertet. Damit gibt sie Einblick in die Befindlichkeit einer Gesellschaft, die einen Krieg hinter sich hat, der nicht bewältigt ist. So gibt Ena Begovic, die vor dem Krieg in einer Fabrik gearbeitet hat und heute mit Kleidern handelt, zu Protokoll:
Niemand kann mir beweisen, dass mein Ehemann wirklich tot ist. Auf dem Totenschein, beim Ort der Beerdigung, steht ein Strich, weil es diesen Ort nicht gibt. Aber in diesem Totenschein steht auch, dass er gestorben ist. Nicht, dass er ermordet wurde.
Ena Begovic hat vor dem Krieg mit ihrer Familie in Prijedor gelebt, in einer Kleinstadt im Nordwesten Bosniens mit 65.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Hier wurde der bosniakische und kroatische Teil der Bevölkerung Opfer einer sogenannten systematischen ethnischen Säuberung durch die Serben. Prijedor rückte 1992 ins Bewusstsein der Öffentlichkeit, als internationale Organisationen in der Umgebung der Stadt mehrere Konzentrationslager, darunter jenes in Omarska, entdeckten. Dorthin verschleppten serbische Truppen mehrere tausend Männer und einzelne Frauen. Noch heute werden 1700 Menschen auf dem Gelände von Omarska in Massengräbern vermisst. Ena Begovic hat von den Behörden nur einen Totenschein bekommen. Über die Todesursache ihres Mannes weiß sie nichts. Sie vermutet aber, dass er unter den Opfern von Omarska ist. Auf dem Gelände steht heute eine Fabrik, die zum größten Stahlkonzern der Welt gehört. Die Ethnologin Anja Sieber:
Der Mehrheitsaktionär Lakshmi Mittal wurde eigentlich mit der Übernahme dieser Fabrik damit konfrontiert, dass Rückkehrerinnen, aber eben auch Angehörige von Opfern auf dem Gelände nach ihren Verstorbenen suchen möchten. Und gleichzeitig war die serbische Regierung, die 49% der Aktien noch hält, daran überhaupt nicht interessiert. Sie wollten den Betrieb aufrechterhalten, sie wollten die Wirtschaft der Region fördern. Die ausschließlich serbische Belegschaft der Fabrik negierte sogar, was vorgefallen ist. Und da sieht man, dass die Politik da eine sehr große Rolle spielt.
Come on, come on.
Auch Nusreta Sivac kämpft mit der Vergangenheit. Sie ist am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag als Zeugin aufgetreten und sie legt der Ethnologin Anja Sieber dar, wie sie im Alltag immer wieder mit der Vergangenheit konfrontiert wird.
Ich sehe, wie diese aus Omarska heute in der Stadt spazieren gehen. Die, welche die Gefangenen befragt, gefoltert und getötet haben. Ich sehe all die Gesichter. Es wird mir davon übel.
Auch heute noch leben viele Kriegsverbrecher unbehelligt in Bosnien-Herzegowina. Opfer und Täter können sich auf der Straße begegnen, teilweise wohnen sie sogar im gleichen Wohnblock. Nusreta Sivac war vor dem Bosnienkrieg Richterin im Staatsdienst, bis sie im Juni 1992 nach Omarska verschleppt wurde. Auch ihr Leben ist geteilt in ein Leben nach und vor dem Krieg.
Wie mein Leben war? Verglichen mit dem, was dann passierte, war es halt einfach gut. Ich hatte eine Arbeitsstelle, ich hatte das allgemein Notwendige für die Existenz, vielleicht auch etwas mehr, wenn man die Arbeit bedenkt. Die Arbeit, die ich machte.
Nusreta Sivac war berufstätig. Sie lebte nach ihrer Scheidung zwar allein, hatte aber einen großen Freundeskreis.
Natürlich hatte ich berufliche Kontakte. Ich hatte aber auch private Kontakte. Mit Muslimen, mit diesen und jenen, ohne irgendwelche Einschränkungen, ohne Grenzen. Das ist heute ja wichtig zu betonen.
Nusreta Sivac ist im jugoslawischen Vielvölkerstaat aufgewachsen. Die religiöse und ethnische Zugehörigkeit spielte jahrzehntelang kaum eine Rolle. Dennoch wurden die verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu Feinden, die sich bis aufs Blut bekämpften. Anja Siebe.
Zum einen zeigte sich Jugoslawien nach Titos Tod politisch und ökonomisch eigentlich sehr instabil. In den 80er Jahren verschlechterte sich die Situation. Bei den Menschen verbreitete sich ein großes Gefühl der Unsicherheit, der Orientierungslosigkeit auch. Die Arbeitslosigkeit stieg ins Unermessliche. Der Lebensstandard fiel auf das Niveau der 1960er Jahre zurück. Ihr staatliches Gebilde zerfiel. Zudem ergab sich, dass zwischen den einzelnen Republiken von Jugoslawien das Feindbilder und Ängste massiv geschürt wurden.
Nach dem Tod des jugoslawischen Staatspräsidenten Tito 1980 erstarkten einzelne jugoslawische Republiken und drängten in die Unabhängigkeit. So erklärten sich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem Zerfall des Ostblocks Slowenien und Kroatien 1991 als unabhängig. Der Bund der Kommunisten Jugoslawiens fiel auseinander. Slobodan Milosevic, der seit 1989 die jugoslawische Republik Serbien führte, ermächtigte sich, in Slowenien und Kroatien militärisch einzugreifen und ließ kurz danach seine Truppen auch in Bosnien aufmarschieren. Dabei wurden auf allen Seiten alte Ressentiments wiederbelebt, Ressentiments, die auf den Zweiten Weltkrieg zurückgehen, als auf dem Gebiet von Jugoslawien Angehörige aller ethnischen Gruppen Opfer von Umsiedlungen, Vertreibungen und Vergeltungsaktionen geworden waren. 2 Millionen Menschen verloren damals ihr Leben. Die meisten von ihnen wurden von Landsleuten umgebracht. Doch die Täter von damals wurden in den folgenden Jahrzehnten nicht beim Namen genannt. Anja Sieber.
Die Aufarbeitung der Vergangenheit fand während der ganzen sozialistischen Zeit eigentlich nicht statt. Und das ermöglichte dann einfach vor dem 1990er-Jahre-Krieg, dass genau die Geschehnisse, die auf die ethnischen Momente beruhten im Zweiten Weltkrieg, wiederbelebt werden konnten.
Diese alten Verletzungen wurden von den Machthabern im Bosnienkrieg benutzt, um ihre Ausgrenzungspolitik voranzutreiben. Viele Betroffene konnten es nicht fassen. Die ehemalige Richterin Nusreta Sivac erinnert sich.
Ich verstand zu Beginn nicht, was vor sich ging. Ich konnte plötzlich kein Geld mehr von der Bank abheben. Alles war blockiert. Überall waren bewaffnete Männer.
In Prijedor schlugen serbische Truppen zu. Sie stürmten Häuser, nahmen ihre Bewohner gefangen oder vertrieben sie. Nusreta Sivac wurde am Arbeitsplatz verhaftet.
Alle Menschen, die nicht zur serbischen Nation gehörten, besonders die, die in staatlichen Strukturen arbeiteten wie ich, verloren ihren Arbeitsplatz. Anfangs Juni ging ich wie jeden Tag arbeiten, doch es gab eine Liste mit allen Persönlichkeiten, die verhaftet werden sollten. Ich stand auf dieser Liste, gemeinsam mit anderen Richtern.
Nusreta Sivac kam im Juni 1992 nach Omarska, in eines der 3 Gefangenenlager in der Umgebung von Prijedor. Hier hielten serbische Kämpfer mehrere tausend Bosniaken und Kroaten fest. Gemäß dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien wurden an diesem Ort Gefangene ermordet, gefoltert und vergewaltigt. Nach Berichten in der amerikanischen und britischen Presse erreichte die internationale Gemeinschaft Ende August 1992 die Schließung von Omarska.
Als ich aus Omaska rauskam, hatte ich kein Geld, keine Arbeit, keine Wohnung, keine Freunde. Sobald ich ins Lager gebracht worden war, zog meine beste Freundin in die Wohnung. Ich hatte nichts, konnte nirgendwo leben, hatte nichts anzuziehen. Aber naja, bis dahin fiel es mir nicht schwer, weil es für mich am wichtigsten war, dass ich aus dieser Hölle rausgekommen war, aus Omaska.
Nusreta Sivac konnte nicht mehr in ihre Wohnung zurück. Ihre serbische Arbeitskollegin wohnte jetzt darin und lud sie sogar einmal zu einem Café ein. Da saß ihr eine Frau in ihren eigenen Kleidern gegenüber und brachte den Kaffee in ihren eigenen Tassen.
Dank der Unterstützung der internationalen Organisationen OHR und OSZE und der internationalen Polizei schaffte ich es, die Wohnung zurückzuerobern. Sie war in einem schrecklichen Zustand. Die Wohnung war ein riesiges Chaos und ich konnte all meine persönlichen Dinge wie Briefe und Fotos nicht mehr finden.
Auch Jahre nach dem Krieg war Prijedor hauptsächlich von Serbinnen und Serben bewohnt. Nusreta Sivac ist eine der wenigen Bosniakinnen, die sich dort wieder niederließen. Aber frei bewegen konnte sie sich nicht.
Ich verließ die Wohnung nur noch, wenn ich etwas einkaufen musste. Wenn ich auf dem Balkon Wäsche aufhängen musste, konnte ich es jeweils kaum erwarten, wieder reinzugehen. Ich hatte große Angst vor tätlichen Angriffen, Anschlägen.
Ihr größtes Problem aber ist heute noch, dass sie als Anwältin oder Richterin keine Anstellung findet. Als Frau, die vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag als Zeugin aufgetreten ist und Kriegsverbrecher belastet hat, ist sie in Prijedor nicht geschätzt.
Ich habe mich unzählige Male beworben, aber alle Bewerbungen waren immer negative. Ich folgere aus diesen Absagen, dass das Problem ist, dass ich Opfer bin. Es scheint, dass man dem Opfer gar keine Rehabilitation anbietet.
Eine der vielen Frauen, die nicht nach Prijedor zurückgekehrt ist, ist die Bosniakin Ena Begovic, deren Mann bis heute verschwunden und sehr wahrscheinlich in einem der Lager umgekommen ist. Ena Begovic, die unter einem Pseudonym ihr Alltagsleben nach dem Krieg schildert, lebt heute in Sanski Most, einer Stadt im Nordwesten von Bosnien-Herzegowina. Dorthin ist sie während des Bosnienkriegs mit ihren 4 Kindern geflüchtet. Im Gespräch mit der Ethnologin Anja Sieber erinnert sie sich, wie alles angefangen hat.
Auch unser Haus wurde durchsucht. Als die serbischen Soldaten ins Haus stürmten, konnte sich mein Mann im Wald hinter dem Haus verstecken und sich so vorerst in Sicherheit bringen. Die Soldaten waren betrunken und belästigten mich. Sie richteten ihre Gewehre auf mich und die Kinder. 3-mal haben sie das getan. Und sie verlangten Geld und den Schlüssel zu unserem Wagen. Als ich ihn ihnen nicht geben konnte, zwangen sie mich, mich auszuziehen. Einen der Soldaten kannte ich. Seine Augen werden mir immer in Erinnerung bleiben.
Ena Begovic wurde mit ihren Kindern in ein Sportstadion verschleppt und dort mit 7000 Personen, vor allem Frauen, Kinder und alte Leute, gefangen gehalten. Unter Druck wurde sie gezwungen, ihr Hab und Gut abzugeben.
Für alles musstest du unterschreiben. Das Haus, die Wertsachen, einfach alles. Mit dem Papier sagte ich, dass ich alles den Serben schenke.
Ena Begovic wollte mit ihren Kindern auch Jahre nach dem Krieg nicht mehr nach Prijedor zurück.
Alle früheren muslimischen Nachbarn leben nicht mehr dort. Es gibt ein paar Leute, die zurückgekehrt sind, aber die sind alle über 70 Jahre alt.
Come on, you add it, amen.
Anja Sieber hat im Nordwesten Bosnien-Herzegowinas in der Serbischen Republik mit 35 Frauen, mit Bosniakinnen, Serbinnen und einer Kroatin Gespräche geführt. Die Frauen erinnern sich an die ersten Anzeichen der ethnischen Säuberung. Anja Sieber:
Dass bestimmte Lieder aus dem Zweiten Weltkrieg plötzlich am Radio wieder gespielt wurden, dass dort die Menschen, die muslimischer Herkunft waren, plötzlich weiße Armbänder tragen mussten und weiße Flaggen aus dem Fenster hängen mussten, um sich zu erkennen zu geben, ähnlich eigentlich dem Judenstern im Nationalsozialismus.
Die Medien verkamen zu einer reinen Propagandamaschinerie und heizten den Hass zwischen den Ethnien an.
So berichtete zum Beispiel der damalige serbische Bürgermeister von Prijedor öffentlich, dass die Muslime sich gegen die Serben verschwören würden. Ja, und die serbischen Manipulatoren übertrugen den Muslimen die alleinige Schuld für die ökonomische Misere, für die hohe Arbeitslosigkeit und die Inflation.
Die ehemalige Richterin Nusreta Sivac hat für die aggressiven Kampagnen ein brutales Bild vor Augen.
Man spülte den Menschen die Hirne aus. Man füllte sie mit total falschen Informationen. Das waren halt Vorbereitungen für das, was später hier passierte. Schlimm war zu sehen, wie meine Freunde beeinflusst wurden, wie sich ihre Meinungen änderten und wie plötzlich alle erzählten, dass wir Muslime Pläne hätten, sie umzubringen.
Gleichzeitig wurde die Gesellschaft militarisiert. Die Männer bekamen die Aufgabe, das nationale Territorium zu besetzen. Auch die Frauen wurden für nationalistische Zwecke instrumentalisiert. Anja Siebe.
So wurden zum Beispiel Frauen angehalten, viele Kinder zu gebären und die Kinder als loyale Mitglieder der neuen Nation zu erziehen, während gleichzeitig die sehr fortschrittlichen Abtreibungsrechte abgeschafft wurden.
Der Mann als schlagkräftiger Soldat, die Frau, die für den Nachwuchs der eigenen Ethnie sorgt. Vor dem Hintergrund dieser Ideologie sei auch die Tatsache zu sehen, dass es in den Lagern zu systematischen Vergewaltigungen kam, hält die Ethnologin Anja Sieber weiter fest. Der bezwungene und verletzte Frauenkörper stand für annektiertes und ethnisiertes Land. Nusreta Sivac hat sich als Opfer von Omaska, als ehemalige Richterin und Zeugin vor dem Internationalen Strafgerichtshof, immer wieder mit der Frage der Schuld befasst.
Die Schuld kann individuell sein. Aber es gibt auch etwas, das moralische Schuld heißt. Die meisten Menschen waren Teil davon. Vielleicht nicht direkt ein Teil des Verbrechens, aber sicher hielten sie sich im Kontext des Verbrechens auf.
Die Frage, wer sich schuldig gemacht hat, wer zu den Tätern, wer zu den Opfern gehört hat, treibt die meisten der 35 befragten Frauen um. Zum Beispiel die Serbin und ehemalige Lehrerin Liljana Zivkovic, deren Name ebenfalls ein Pseudonym ist.
Jeder hat was Schlimmes erlebt. Ich mag aber über diese Periode nicht sprechen. Mir ist völlig klar, dass man diese Zeit nicht wegwischen kann. Aber wissen Sie, ich habe das nicht geplant und auch keiner, der mir nahe steht. Ich nahm daran auch nicht teil. Und doch hat mich alles getroffen.
Liljana Zivkovic konnte während des Kriegs in Prijedor bleiben. Ihr Mann ist Serbe, war allerdings aus gesundheitlichen Gründen nicht in die serbische Armee eingezogen worden. Sie sagt, auch sie sei vom Krieg überrascht worden. Auch sie sieht sich als Opfer. Dazu die Ethnologin Anja Sieber.
Man muss unterscheiden zwischen denjenigen Frauen, die vor Ort waren, und denjenigen Frauen, die fliehen mussten. Die Frauen, die vor Ort waren, waren nicht direkt an Leib und Leben bedroht, aber sie mussten plötzlich unter ganz schwierigen Umständen ihren Alltag bewältigen. Sie litten unter Nahrungsmittelmangel. Die Geräuschkulisse war plötzlich von Artillerie bestimmt. Soldaten und Panzer säumten die Straßen. Sie mussten sich um die Kinder kümmern, die sich nicht mehr frei bewegen konnten. Das Leben im Krieg macht diese Frauen durchaus auch zum Opfer. Aber die Frauen waren nicht nur Opfer. Die Frauen haben sicher auch eben schon nur mit ihren politischen Stimmen den Krieg auch unterstützt. Dass sie nur ein passives Opfer waren, das würde ich so nicht unterschreiben, ja.
Das Verhältnis zwischen Opfern und Tätern sei nicht geklärt. Dazu habe auch das Friedensabkommen von Dayton nichts beigetragen. Frauen waren daran auch gar nicht beteiligt. Anja Sieber geht davon aus, dass
es mit der Rolle zu tun hat, die die Frauen eben vor dem Krieg hatten, quasi die, ich sag's mal in Anführungszeichen, Hausfrauenrolle, aber auch dem Unbeteiligtsein am Krieg, also dass sie wirklich eben nicht direkt an den nationalistischen Aktivitäten beteiligt waren. Und das gab ihnen eine Art moralische Makellosigkeit, die prädestiniert scheint, Versöhnungsprozesse in der Nachkriegszeit zu unterstützen.
Zwar waren die Frauen im ehemaligen Jugoslawien meistens gut ausgebildet, berufstätig und insofern emanzipiert. Indem sie aber trotzdem allein für den Haushalt, die Kindererziehung und die nachbarschaftlichen Beziehungen zuständig waren, blieben sie in einer geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung verhaftet. Nicht zufällig, dass sie am Dayton-Abkommen nicht beteiligt, aber nach dem Krieg als Brückenbauerinnen für den Frieden herhalten sollten. Nur mit diesem weiblichen Brückenbau ist es nicht weit her. Zu sehr sind sie durch ihre Kriegserfahrungen heute noch belastet.
Man sieht viele Häuserruinen, man sieht aber auch sehr viele Kriegsinvalide auf der Straße, zum Teil auch barfüßige Kinder, die von großer Armut gezeichnet sind. Und dann zeigen sich aber eben auch in den Seelen und in den Gedanken der Menschen die Kriegsfolgen immer noch sehr stark.
Die Belastung sei enorm, sagt Anja Siebe.
Durch den Umstand, dass sie nicht wissen, wo ihre Angehörigen verscharrt sind, was mit ihnen passiert ist, das belastet sie psychisch massiv. Es zeigt sich eine große Ohnmacht.
Allein auf dem Gelände des Lagers Omaska werden immer noch 1700 Opfer in Massengräbern vermutet. So wartet Ena Begovic immer noch darauf, ihren toten Mann zu finden.
Das ist eine große schwellende Wunde, weil sich damit auch zeigen lässt, dass solange die serbischen Offiziellen nicht anerkennen, was geschehen ist und nicht das wirklich auch offiziell machen, solange können die bosnischen Überlebenden auch nicht zur Ruhe kommen.
Und solange könnten die verfeindeten Ethnien auch nicht ins Gespräch kommen. Ena Begovic:
Ich kann mit ihnen zusammenarbeiten, wenn ich muss. Aber es wird nie mehr diese Freundschaften geben. Nie mehr. Nie.
Auch deshalb will Ena Begovic nicht mehr nach Prijedor zurück. Wie viele andere Bosniakinnen auch nicht.
Diese Frau hier gleich vis-à-vis, sie ist aus Prijedor. Die nebenan ist aus Kusarac. Und die aus dem Haus dort hinten ist aus Rizvanovici. Alle haben ihre Ehemänner verloren. Und auch sie wissen nicht, was mit ihnen passiert ist. Und sie alle wollen nicht dorthin zurückkehren, wo sie so Schreckliches erlebt haben. Sie wollen hier wohnen bleiben.
Die alte Heimat sieht sie heute mit einem anderen Blick.
Wenn ich heute durch Prijedor spaziere, dann habe ich immer das Gefühl, dass mich jemand auf den Kopf schlagen wird. Es ist nicht Angst, aber einfach eine Unsicherheit und der Gedanke, dass mir vielleicht wieder etwas angetan wird. Zudem leben in der Stadt Prijedor jetzt viele mir unbekannte, andere Menschen. Das sind richtige Dörfler, so Bauerntölpel oder wie soll ich sie nennen? Früher sah ich viele schöne Menschen, wenn ich den Korso entlang spazierte. Nirgendwo gab es einen schöneren Korso als in Prijedor. Und wir waren stolz auf unsere Stadt.
Schon ein Gruß auf der Straße wird im Alltag zum Problem. Die serbische Staatsangestellte Jelena Ivanovic etwa gibt zu Protokoll:
Erst kürzlich sah ich in Sanski Most eine ehemalige Freundin, die mit mir zur Musikschule ging. Wir feierten früher zusammen unsere Geburtstage und besuchten uns auch sonst zu Hause. Ja, wir waren eng befreundet. Ich habe sie gleich erkannt und habe sie begrüßt. Emina, bist du's? Und sie antwortete: Wer bist du? Ich bin doch Jelena aus. Doch sie drehte sich ohne ein weiteres Wort um und ging weiter. Und das ist das Ende der Geschichte.
Jelena Ivanovic, die unter einem Pseudonym Auskunft gibt, konnte während des Kriegs in Prijedor wohnen bleiben und weiterarbeiten. Aus ihrer Sicht wurden Verbrechen auf allen Seiten ausgeübt. Auch sie sieht sich heute als Opfer, weil sie als Serbin immer wieder auf die Seite der Täter geschlagen wird. Man solle endlich einen Strich unter den Krieg machen, findet auch die ehemalige Lehrerin Liljana Zivkovic.
Ich stelle mir die Frage, ob es nicht besser wäre, das, was geschehen ist, zu verschweigen, damit die Kinder nicht belastet werden, damit es die Mütter nicht ständig wiederholen. Sie wärmen es ständig auf und sie lassen es nicht zu, dass es jemand verschmerzt, wissen Sie? Jedes halbe Jahr erinnern sich die Menschen, was passierte. Los, wieder und wieder. Die Mütter und Schwestern werden sich deswegen noch zerreißen.
Für das Verhalten der Opfer hat sie kein Verständnis mehr.
Und wenn ich die Mütter in Srebrenica sehe, jedes Jahr 2 bis 3 Mal, wenn es Manifestationen gibt, dann weinen die Armen. Sie weinen aus vollem Herzen. Sie weinen nicht gestellt, sie weinen aus vollem Herzen. Stellen Sie sich vor, wie es ihre Seelen zerreißt. Alle 2 bis 3 Monate erleben sie ihre Traumatisierungen wieder. Ich weiß nicht, wie lange diese Frauen es noch aushalten werden. Wie können sie es nur aushalten? So denke ich, es ist besser, das zu tun, was meine Schwiegermutter getan hat. Sie wollte es ihren Kindern nicht einmal erzählen, noch erlaubte sie, dass sie darüber sprachen.
Bis heute fehlt es so vielen Betroffenen an der Anerkennung des Unrechts. Viele der Vermissten sind noch immer nicht gefunden worden. Der Krieg hat eine stark gespaltene Gesellschaft hinterlassen, die von einem tiefgehenden Klima des Misstrauens und der Angst geprägt ist. Mit dem Dialog zwischen den verfeindeten Ethnien sei es nicht weit her, sagt Nusreta Sivats. Brücken der Verständigung seien bis heute keine gebaut worden.
Ich finde halt, dass ohne die Konfrontation mit dem, was uns geschah, ohne die richtigen Geständnisse, nicht nur hier, sondern in allen Städten Bosniens, dass wir nicht in eine gesunde Zukunft gehen können.
Auch im Frieden herrscht Krieg, so ein Fazit im Buch der Ethnologin Anja Siebe.
Es gibt auch Frauen, die mir gesagt haben, dass sich der nächste Krieg bereits wieder anbahnt. Ich wäre da ein bisschen vorsichtiger. Ich denke nicht, dass die Zeichen auf den nächsten Krieg stehen, aber es verunmöglicht ganz sicher das Zusammenleben. Also ich spreche da eher von einem Nebeneinanderleben dieser Gruppen, dieser Menschen, die eben im Krieg ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben und die keine Basis finden, im Moment sich über ihre Vergangenheit auszutauschen.
Bis jetzt gäbe es nur wenige Zeichen der Versöhnung.
Es gibt eine Gruppe, die jedes Jahr eine Friedenskonferenz veranstaltet. Leider erreicht diese Friedenskonferenz nur die muslimischen Bewohnerinnen, also die Bosniakinnen, und nicht die Serbinnen. Aber das wäre sicher ein Mittel, das aus Sicht der Frauen eine Möglichkeit darstellen würde, eben über die Vergangenheit zu sprechen, gemeinsam auch. Und das ist, denke ich, das wichtigste Moment, dass die Frauen, die vom Krieg direkt betroffen waren, für die Versöhnung ganz konkrete Auseinandersetzung brauchen.
Regelmäßige Friedenskonferenzen, die Offenlegung der Massengräber, die Identifizierung der Vermissten und die Verurteilung der Täter auf allen Seiten, all dies würde zur Aufarbeitung der Kriegsereignisse beitragen, ist die Ethnologin Anja Siebe überzeugt. Die ehemalige Richterin Nusreta Sivats setzt darauf, dass dieser Prozess nicht nur in Den Haag, sondern doch noch in ihrer Heimat stattfinden wird.
Und jetzt? Jetzt verheimliche ich das nicht mehr. Ich erwähne, was mir geschehen ist. Ich schäme mich doch deswegen überhaupt nicht mehr. Ich bin Haager Zeugin und fertig. Und ja, ich werde es wieder sein. Nicht nur in Den Haag, sondern auch vor dem Gericht in Bosnien-Herzegowina.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.